Das Thema heute Abend, die Gemeinschaft des Blutes und des Leibes des Christus. Ich möchte folgende 6 Punkte behandeln. Erstens die hohe Bedeutung der Gemeinschaft des Christus. Zweitens das Essen als Darstellung der Gemeinschaft. Dritter Punkt, das Passa als Urbild des Herrenmahles. Viertens das Passa des neuen Bundes. Fünfter Punkt, das gebrochene Brot und der Kelchinhalt. Und als letztes die Teilnahmevoraussetzungen zum Herrenmahl. In 1. Korinther Kapitel 10 hat ja uns der Apostel Paulus und auch im Kapitel 11 einiges gesagt zu diesem Herrenmahl oder Abendmahl oder Gedächtnismahl. In Kapitel 10, den Versen 16 und 17, möchte ich beginnen als Ausgangspunkt für die Betrachtung der einzelnen Punkte. Es heißt dort, der Kelch der Segnungen, den wir segnen, ist er nicht Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn wir, die vielen, sind ein Brot, ein Leib, denn wir alle mithaben aus dem einen Brot. Ja, von welch hoher Bedeutung die Gemeinschaft des Christus ist, zeigen uns nicht nur diese Worte, sondern auch und ganz besonders die Bedeutung der Berufung der Leibesgemeinde. In 1. Korinther 1, Vers 9 heißt es, Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Also diese Gemeinschaft, auch die Tischgemeinschaft heute Abend, hat etwas mit dieser Berufung zu tun. Daraus ergibt sich, logischerweise, dass eine Gemeinschaft mit dem Christus Gemeinschaft mit dem Licht ist und sich daraus auch Konsequenzen ergeben müssen. Der erhöhte Herr Christus Jesus hat durch seinen Apostel Johannes uns sagen lassen, in 1. Johannes 1, in den Versen 6 und 7, was das für eine Gemeinschaft ist und was es bedeutet, wenn er dort sagt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Verfehlung. Jetzt magst du fragen, wie mache ich denn das, in dem Licht zu wandeln? Ich möchte anhand von 2 Bibeltexten versuchen, diesen Lichtwandel ganz praktisch darzustellen. Wir haben in Psalm 119, Vers 105 ja die bekannten Worte, dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad. Also das Wort selber wird als Licht dargestellt im Wort Gottes. Und wenn wir Darsteller dieses Wortes sind und in diesem Wort Licht wandeln wollen, ist es notwendig, eine ganz bestimmte Eigenschaft an den Tag zu legen, die natürlich auch von Gott geschenkt ist, keine Frage, aber die notwendig ist und die, wie wir nachher auch noch sehen werden, in ihrer wörtlichen Bedeutung etwas ganz Köstliches ist, nämlich, weil es direkt mit dem Wort zu tun hat. In Philipper 2, 15 und 16 gibt uns Paulus durch die Informationen, die er durch den erhöhten Herrn Christus hatte, folgenden Hinweis. Philipper 2, 15 und 16, auf dass ihr untadelig und unschuldig werdet, makellose Kinder Gottes inmitten einer krummen und verkehrten Generation, innerhalb derer ihr leuchtet wie Lichthüter in dem Kosmos, das, Achtung, das Wort des Lebens auf euch habend, steht dort wörtlich im Grundtext. Also wir werden als Lichthüter des Kosmos bezeichnet, weil wir auch das Wort auf uns haben. Also heute Abend, ich habe heute eine Krawatte dran, die habe ich auch auf mir, Daniel auch. Etliche von euch haben sich besonders hübsch angezogen heute Abend. Also wir haben etwas auf uns, das uns etwas erkennen lässt. Und so sollte das Wort des Lebens, das Lichtwort auf uns sein, damit man es erkennen kann. Dieser Wandel im Licht ist also ein Wandel inmitten des Wortes. Dieser Lichtwandel bedeutet natürlich auch, dass wir mit Finsternis nichts zu tun haben sollten. Das heißt, Lichtwandel oder das Wort auf sich haben heißt, Personen, denen das zugesprochen ist durch unseren Herrn Jesus Christus, sind herausgegangen aus finsteren Dingen. Der Lichtwandel, oder was mit diesem Lichtwandel zusammenhängt, oder wie Paulus das erklärt, möchte ich einmal lesen in 2. Korinther 6, in den Versen 14 bis 16. Und wir lesen dann auch noch die Verse 17 und 18 unter einem ganz bestimmten Gedanken oder Gesichtspunkt. Also 2. Korinther 6, 14 bis 16 stellt Paulus gewisse Dinge gegenüber, die einander eigentlich ausschließen. Und wenn wir vom Wandel im Licht sprechen, von einer Gemeinschaft mit dem Christus, von Gemeinschaft mit diesem Licht Christus, wird uns deutlich, was es heißt, diese Trennungen in unserem Leben vorzunehmen. Es heißt hier, ab Vers 14, werdet nicht andersartig gejocht mit Ungläubigen, denn welche Teilhaberschaft haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Oder aber welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welchen Anteil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Oder aber welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind die Tempel des lebenden Gottes. So wie Gott sagte, und jetzt zitiert er aus 3. Mose 26, ich werde in ihnen innewohnen und wandeln und werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das ist so interessant. Diese Gegenüberstellung, dieses Wandeln im Licht, dieses Tempelsein, argumentiert Paulus jetzt plötzlich mit dem Wort an Israel von Gott, ich werde in euch innewohnen. Die nächsten beiden Verse zeigen uns, dass es ohne eine solche Trennung keine Gemeinschaft gibt. Deshalb zitiert Paulus jetzt zwei Stellen aus Jesaja und Jeremia, das zwei Stämme Volk Israel betreffend, als sie aus Babylon herauskommen sollten, und sagte, darum kommt heraus aus ihrer Mitte, sondert euch ab, sagt der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. Und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, der Allhaltende oder Allmächtige. Also, im Licht wandeln, mitten im Licht zu sein, von diesem Lichtwort umgeben zu sein, heißt Gemeinschaft zu haben mit Christus. Und das erfordert, sich zu trennen von Finsternismächten, die mit dem Licht keine Gemeinschaft haben können. Jetzt kannst du natürlich sagen, ich kann das doch nicht machen. Völlig richtig. Niemand von uns kann das selbst machen. Es ist eine Frage, wie wir noch sehen werden, der Treue und des Glaubens, aber nicht allein das, sondern, ich lese mal Johannes 14, 23, und das ist ein Vers, den habe ich früher immer falsch verstanden oder hatte immer Mühe. In der Religion, in der ich war, wurde auch dieser Vers immer benutzt, um mich unter Druck zu setzen. Und vielleicht ist euch das ähnlich schon so ergangen, dass man euch mit diesem oder ähnlichen Worten versucht, unter Druck zu setzen, ob absichtlich oder unabsichtlich, sei dahingestellt. Die Voraussetzung, in diesem Lichtwort zu wandeln, sagt Johannes 14, 23, der Herr Jesus gibt eine Antwort und sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Im Grundtext steht hier nicht halten. Ich verstehe unter halten, ich muss alles einhalten, was mir das Wort sagt. ich muss mich anstrengen, allen Geboten Gottes und des Herrn Jesus zu folgen und sie zu halten. Kann ich denn das? Ich habe das nie gekonnt. Also gehöre ich nicht dazu. Im Grundtext steht hier das Grundtextwort für hüten. Also jemand, der in diesem Lichtwort wandeln will, der Gemeinschaft haben will mit dem Christus, muss jemand sein, der das Wort des Herrn Jesus hütet. Das ist doch was ganz anderes. Wenn jemand etwas hütet, was macht er denn dann? Das Hüten heißt auch bewahren, sich drum kümmern. Je nachdem, in welcher Lage du bist und wenn du ein Lehrer des Wortes bist, dann hast du noch mehr Verantwortung, das Wort zu hüten. Wenn du jemand bist, der auch darüber schreibt, hast du noch mehr Verantwortung, das Wort zu hüten. Wenn du jemand bist, der nicht darüber lehren muss, nicht darüber schreiben darf, sondern ganz still für sich glauben darf und dieses Wort auf sich haben darf, auch das ist ein Hüten des Wortes, dass niemand diesem Wort Schaden zufügt. Also ich hüte das Wort, ich liebe es, ich bewahre es, ich halte Schaden von ihm fern. Wenn gelästert wird, widerspreche ich und was alles geschehen kann. Also das Hüten des Wortes ist eine tiefe Liebe zum Wort und hat nichts damit zu tun, dass ich jede einzelne Anweisung meines Gottes in meinem Leben umsetzen muss. Das ist ja ein Wachstumsprozess. Wir werden nie damit fertig, uns auf diesem Gebiet zu verbessern. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist das Wort für Gemeinschaft an sich. Was heißt denn Gemeinschaft noch? Gemeinschaft nach dem Grundtext unserer Schrift ist ein wesenhaftes Anteilnehmen aneinander. Ein wesenhaftes Anteilnehmen, Gemeinschaft, das wird deutlich im Lebensweg unseres Herrn Jesus und im Gegenzug in unserer sozusagen Daseinsberechtigung aufgrund seiner Handlung. Zwei Bibeltexte dazu. Hebräer 2, Vers 14 macht uns deutlich, was die Gemeinschaft bedeutet. Was Gemeinschaft bedeutet. Gemeinschaft ist wesenhaftem Anteil haben aneinander. Dort heißt es von unserem Herrn Jesus in Hebräer 2, Vers 14, weil nun die Kinder des Blutes und Fleisches Anteil gehabt haben, hat auch er ebenso an denselben Anteil gehabt oder wirklich mitgehabt, auf dass er durch den Tod den herabunwirksam mache, der die Haltekraft des Todes hat, das ist der Teufel. Also mit anderen Worten, Christus wurde Mensch, er nahm Anteil, hatte wesenhafte Teilhabe am Menschsein, um etwas zu lernen. Im Gegenzug lesen wir in 2. Petrus 1, Vers 4, dass uns die größten Verheißungen geschenkt sind, damit wir durch diese Gemeinschaft der göttlicher Natur werden. Das heißt also, hier ist ein Wechselspiel passiert. Christus wurde Mensch, um zu lernen, um zu opfern, um loszukaufen. Und jetzt können wir aufgrund dieser großartigen Gottesverheißungen in umgekehrter Weise Gemeinschaft mit der Gottesherrlichkeit haben. Ihr Lieben, das steht so hier und ich glaube das. Wenn ich morgens in den Spiegel gucke, sehe ich diese Gottesherrlichkeit nicht, aber ich weiß, dass sie da ist. Ich darf glauben, dass sie da ist. Ich darf glauben, dass ich wesenhaft eins mit dem Christus bin und alles, was mir passiert in diesem Leben, an diesem Tag, heute, wenn es morgen wäre, ist alles von ihm genehmigt und in Übereinstimmung mit seinem Willen. Das ist geistliche Gemeinschaft mit dem Christus. Gemeinschaft oder die Bedeutung von Gemeinschaft ist also eine wesenhafte gegenseitige Anteilnahme oder ein wesenhaftes gegenseitiges Ineinander und Miteinandersein. Der zweite Punkt war das Essen als Darstellung der Gemeinschaft. Wir haben ja heute Abend Brot und Wein hier. Und wenn wir etwas essen, die biblische Grundbedeutung des Wortes Essen heißt immer, es ist ein Vergehen und Aufgehen in eine neue Wesenhaftigkeit. Ich will das veranschaulichen. Angenommen, du gehst auf Wanderschaft, wir haben das hier schon geübt, und steckst dir einen Apfel in die Hosentasche, dann ist der Apfel mit dir. Wenn du dann Rast machst irgendwo und isst den Apfel, dann wird er wesenhaft, ein wesenhafter Anteil von dir. Das heißt, du nimmst eine Substanz in dich auf, die einen Übergang findet in deinem Leib und dann danach wesenhafte Einheit mit dir wird. Das ist der Unterschied zwischen mit jemandem sein und in jemandem sein. Wenn wir in Christus sind, haben wir wesenhaften Anteil. Das Essen ist also ein Zeichen von Aufnehmen einer anderen Wesenhaftigkeit, die sich mit meinem Wesen vereinigt. Und wenn wir die Symbole Brot und Wein herumreichen, zu denen ich auch noch was sagen will, heißt es also, dass wir damit demonstrieren, dass wir wesenhaft mit Christus nicht nur eins sind, sondern es vor der unsichtbaren Welt auch bezeugen. In 1. Korinther 10, ab Vers 18, werden wir ja darauf aufmerksam gemacht, in diesem ganzen Kapitel, auch schon in Kapitel 8, ist es ja das Bestreben des Paulus, das will ich kurz zur Erläuterung sagen, deutlich zu machen, dass es eine wesenhafte Einheit gibt durch Essen, auch mit Dämonen. Und diese Abfolge können wir auch eins zu eins umsetzen auf das Abendmahl, auf das Nehmen von Brot und Wein. Wir werden es gleich sehen. Also zunächst 1. Korinther 10, 18 bis 20. Hier sagt Paulus, blickt auf das Israel gemäß dem Fleisch, sind nicht die, welche die Opfer essen, Gemeinschafter des Altars. Was erkläre ich daher? Dass Götzenopfer etwas ist oder dass ein Götzenbild etwas ist? Nein, sondern ich erkläre, dass das, was die Nationen opfern, sie Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschafter der Dämonen werdet. Also, das zeigt uns doch hier, wem das Opfer gehört, mit dem macht man sich eins, wenn man das, was auf dem Altar liegt, isst. Die Priester in Israel haben vom Altar gegessen, auf dem für ihren Gott Jahweh geopfert wurde und wurden mit ihm eins, sagt Paulus. Dasselbe passiert, wenn du von einem Götzenaltar isst und dem Götzen, der dahinter steht, die Macht zubilligst, die er hat, aber nur, wenn du sie ihm gibst. Und wenn du dann das Fleisch isst, machst du dich mit ihm eins. Und deswegen die Warnung von Paulus im nächsten Vers, 21, 1. Korinther 10. Ihr vermögt nicht, den Kelch des Herrn zu trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr vermögt nicht, am Tisch des Herrn teilzuhaben und am Tisch der Dämonen. Deshalb verstehen wir auch, dass Paulus im nächsten Kapitel, in Vers 11, also dieses Abendmahl bei den Korinthern schildert, ich lese gleich ein paar Verse daraus, dann sagt, wer den Kelch trinkt und das Brot isst, sollte sich prüfen. Zur Prüfung auch noch ein Wort nachher. Also nochmal ganz langsam, weil mir das ist mir ganz wichtig, weil mit diesem Punkt, was die Götzenopfer angeht und diese Gemeinschaft, die dadurch entsteht, ist ja auch ein wichtiger Punkt für unser tägliches Leben, auch für Menschen, die in Depressionen leben, die durch Anfechtungen von Finsternismächten in Gefahr stehen, von Glaubenden, die uns nahestehen und Hilfe brauchen. Wir müssen also wissen, Paulus lehrt hier in Kapitel 10, 1. Korinther, du kannst alles essen, aber wenn du Bedenken hast, dass das Fleisch von dem Altar des Götzen noch Macht hat, weil der Götze Macht hat, dann ist es nicht. Wenn du keine Bedenken hast, kannst du das essen. Aber wenn da jemand ist, der auch Bedenken hat, dann sollst auch du es nicht tun, wegen dem Gewissen des Schwachen. Daraus lerne ich, dass eine Gemeinschaft nur entsteht, wenn ich der Kraft, die hinter diesem Altar steht, auch die notwendige Macht zubillige durch meinen Glauben. Wenn ich also glaube, dass ein Dämon Macht über mich haben könnte, hat er sie, wenn ich sie ihm gestatte. Wenn ich glaube, dass der Herr Jesus über mich Macht hat und ich das Brot nehme, glaube ich, dass er die Macht über mich hat. Und jetzt kann ich leicht abwägen in meinem Leben, wer hat mehr Macht. Erinnert euch mal an die Begebenheiten, als Jesus noch über unsere Erde ging. und ihm ein Dämonenbesessener begegnete, was da passiert. Die Dämonenbesessenen haben sich immer geschüttelt, haben geschrien, lass mich in Ruhe, bleib fern von mir, wir wissen, wer du bist, der Sohn des lebenden Gottes, die haben ihn genau gekannt. Also haben Dämonen keine Macht über Leibesglieder des Christus, es sei denn, es wäre jemand schwach und würde ihnen diese Macht zubilligen. Das lernen wir aus der Opferbeschreibung der Dämonenopfer von Paulus in 1. Korinther 10. Also ist es unser Bestreben, uns zuzusprechen, zu sagen, du wandelst doch mitten in dem Licht um dich herum, du bist mit Licht umgetan, mit dem Lichtmantel, von ihm haben wir schon gelesen. Und wenn das so ist, hast du keinen Anteil mit der Finsternis. Denn was würde denn passieren? Paulus beschreibt es in 1. Korinther 6. Wenn wir Anteil hätten an anderen Geistern, würden wir den Leib des Christus beflecken. Geistliche Hurerei, unser Bruder Daniel hat schon darüber gesprochen. Bei der buchstäblichen Hurerei findet eine Blutvermischung statt, medizinisch betrachtet. Bei der geistlichen Hurerei ist es genauso, eine Wesensvermischung findet statt. Und das würde den Leib beflecken. Also, wenn wir essen und trinken, auch nachher bringen wir engste und innigste Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus zum Ausdruck. Dritter Punkt, das Passa als Urbild des Herrenmahls, nur ganz kurz, vielleicht ist ja doch jemand im Raum, der das zum ersten Mal hört. Das Passa, was in Ägypten eingeführt wurde, nach der Befreiung oder zur Befreiung der Israeliten aus Ägypten, war es auch ein Gedächtnismahl oder eine Erinnerung daran, sie sollten es immer wieder feiern. Noch war wichtig, dass die Tötung der Erstgeborenen Ägyptens stattfand und die der Israeliten nicht gestorben sind. Auch das wurde daran wurde erinnert. Und das passt aber noch dazu da, dass gezeigt wurde, dass Israel verschont wurde, weil sie das Blut benutzten und an ihre Oberschwellen gestrichen hatten. Und dieses Blut hielt das Gericht Jahwes von diesen Häusern zurück. Und jetzt ist interessant, was mit dem Lamm gewesen ist beim Passa. Das Lamm musste am 10. Tag dieses Monats, der Nisan hieß, abgesondert werden. Und 3,5 Tage danach musste es geschächtet werden. Das erinnert dich sofort an den Dienst Christus. Das Lamm Gottes hatte 3,5 Jahre Dienst auf dieser Erde im Vorbild zu dem Lamm bei Passa in Ägypten. Es wurde ungesäuertes Brot gegessen, Bitterkräuter dazu. Man musste es eilends essen, es war Aufbruchstimmung. Und die Bedeutung war so groß, dass Gott diesen Monat zum ersten Monat des Jahres gemacht hat. Was uns natürlich interessiert, der nächste Punkt, nämlich das Passa des Neuen Bundes. Und hier ist interessant, dass auch im Neuen Bund Blut notwendig war, um in der Wirklichkeit der wirklichen Erfüllung des Schattens Passa aus Ägypten, der Christus als sein Opfer und sein Blut ein weit größeres Ereignis in Gang setzt, nämlich nicht nur den neuen Bund mit Israel, sondern auch in diesen neuen Bund hineingenommen das ganze All. Denn wir wissen aus 1. Johannes 2, Vers 2, dass dieses Opfer für alle ausreichend war. Im Hebräerbrief im Kapitel 9 haben wir einen Hinweis diesbezüglich. Und der Hebräerbriefschreiber, von dem ich glaube, dass es Paulus war, aber ich streite mich mit niemandem darüber, weil es gibt viele, viele Hinweise dazu. Er weiß gar nicht, wie er das betonen soll. Das ist eine Art des Paulus. Er sucht immer nach Worten, nach einer Steigerung zu finden. Hebräer 9, ab Vers 13 und 14 und Vers 18 heißt es, denn wenn das Blut der Böcke und Stiere und die Asche einer Ferse auf die gemein gemacht wordenen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, also auf Israel, in wie vielem, viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den äonischen Geist makellos Gott darbrachte, euer Gewissen reinigen von erstorbenen Werken, damit er dem lebenden Gott dient. Vers 18, daher ist auch der vorherige Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden. Umkehrschluss, Blut ist immer notwendig, wenn es um Reinigung und Wiederherstellung geht. Und der Herr selber, als er auf der Erde war, erklärte, Das ist ja, sind ja die bedenklichen Äußerungen, die er gemacht hat, die oft missverstanden werden in Matthäus 26, während des ersten Abendmahles sozusagen hier auf Erden. Heißt es, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmet, esset, dies ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn dieses ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und jetzt sollten wir, wenn es um diese Dinge geht, auch nachher, wenn wir den Wein verteilen, nicht der Meinung sein, jedes Mal, wenn das Abendmahl gefeiert wird, muss ich erneut um die Vergebung meiner Sünden bitten, weil das hier beim ersten Mal so gesagt worden ist. Das war vor Golgatha. Und danach haben wir im Hebräerbrief eine eindeutige Beweisführung, vor allem im Kapitel 10, die zeigt, dieser Christus als Opferlamm Gottes hat das ein für alle Mal getan. Wenn du verheiratet bist und morgens aufwachst, fragst du deine Frau, sind wir verheiratet? Wenn du das jeden Morgen machst, musst du mal probieren, was dann passiert. Also, wenn der Herr gesagt hat, er hat das ein für alle Mal gemacht, dann muss ich nicht beim Abendmahl erneut um die Vergebung meiner Sünden bitten. Aber wir dürfen uns dankbar darauf berufen, dass er das für uns ein für alle Mal gemacht hat. Und so erkennen wir das vor allem in der Argumentation des Paulus. Wir immer wieder feststellen, dass er das Herrenmahl oder Abendmahl oder Gedächtnismahl als eine Art Fortsetzung des Passahs des alten Bundes sieht. Ich möchte dazu noch drei Verse lesen. 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8, wo er das ganz explizit auch sagt. Also es heißt hier, 1. Korinther 5, 6 bis 8, euer Rühmen ist nicht ideal. Ihr nehmt nicht wahr, dass ein klein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Reinigt den alten Sauerteig heraus, auf dass er ein junger Teig seid, so wie ihr ja ungesäuerte seid. Denn auch unser Passa, Christus, wurde geschlachtet. Folglich sollten wir festfeiern, nicht in altem Sauerteig, aber auch nicht im Sauerteig des Üblen und der Bosheit, sondern, Achtung, in ungesäuerten der Aufrichtigkeit und Wahrheit. Das Ungesäuerte im neuen Bund ist kein Speisegebot, sondern es ist ein Gebot der Aufrichtigkeit und Wahrheit und des Ausschlusses der Bosheit. Das ist unser Ungesäuertes. Auch wenn es um das Gedenken, die Verkündigung, der Verbindung zum alten Bund geht, ist bei Paulus eine deutliche Verbindung zu erkennen. Er sagt ja im Kapitel 11 des 1. Korintherbriefes, in dem er Jesus zitiert aus Lukas 22 und sagt, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch übergeben habe. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm und es dankend brach und sagte, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zur Erinnerung an mich. Denn auch so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Also auch die Erinnerung, das Gedenken, wie bei Israel, spielt bei Paulus eine große Rolle. Wichtig ist auch zu sehen, dass es hier steht, und ich bin also froh drum, dass das hier steht. Ich habe das vom Herrn empfangen. Es gibt auch hin und wieder Bestrebungen, die den Eindruck machen, wenn das bei Paulus nicht wenigstens einmal und wenn es auch nur der Korintherbrief ist, steht, müssten wir das Abendmahl nicht feiern. Also ich bin froh, dass es im 1. Korinther steht und dass wir jetzt ein gutes Argument haben, das, was der Herr uns aufgetragen hat, auch zu tun. Ja, noch etwas zum gebrochenen Brot und dem Kelchinhalt, weil oft auch da Missverständnisse entstehen. Er sagt ja, der Paulus hier, die Worte des Herrn aus Lukas 22, dies ist mein Leib. Es gibt es Religionen und Sekten, die sagen, Brot und Wein sind buchstäblich das Fleisch und das Blut des Christus. Das ist natürlich falsch. Das andere Extrem ist, dass man sagt, es sind nur Symbole ohne direkten Bezug zu Fleisch oder Leib und Blut. Das ist natürlich auch falsch. Und wie so oft liegt die Wahrheit ja in der Mitte. Und ich möchte mal versuchen, noch ein paar Entscheidungsgedanken zu bringen, bevor wir ganz kurz noch über die Teilnahmebedingungen reden. Denn in der modernen Theologie wird ja auch die Auferstehung geleugnet und es heißt, ja, der Christus ist in euren Herzen auferstanden. Und ähnlich wird beim Passa-Verfahren, aber wir lesen in Johannes 6, Vers 53 und 54 ja etwas, was schockierend ist. Klar, damals war das schockierend. Heute verstehen wir es besser. Jesus sprach zu ihnen, es sei denn, also es ging um ewiges Leben, es sei denn, dass ihr das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat äonisches Leben. Das ist natürlich erschütternd, wenn man das jetzt zunächst mal wörtlich nimmt und im ersten Jahrhundert das so gehört hat. Aber wir erkennen hier, Jesus verbindet das äonische Leben direkt mit seinem Leib. Und ich kann mit einer reinen Bildbetrachtung dieses äonische Leben natürlich nicht erhalten. Und jetzt haben wir ja diesen Widerspruch. Ja, ist es jetzt wirklich Fleisch und Blut? Nein. Ist es nur ein Symbol? Auch nein. Worin liegt denn jetzt eigentlich der Schlüssel zum Verständnis? Und ich glaube, der Schlüssel zum Verständnis zwischen diesen beiden Extremen, die nicht stimmen, ist die Treue oder die innere Einstellung dazu. Wenn Paulus von der Gemeinschaft des Leibes und der Gemeinschaft des Blutes spricht, ist das also eine Glaubensfrage, eine Frage der Treue. Wenn ich im Inneren weiß, dass mit dieser Handlung, die wir heute hier vollführen, ein Zeugnis gegeben wird für die ganze unsichtbare Welt. Wenn damit der Tod des Christus verkündet wird, dann ist mein Glaube, meine Treue, das, was hier stattfindet, ist das wesenhafte Deutlichwerden dieser Gemeinschaft. Das ist mehr als nur ein Symbol. Das ist aber weniger als buchstäbliches Fleisch. Vielleicht noch ein anderer Punkt. Es könnte ja sein, dass jemand hier im Raum ist, der überhaupt nicht versteht, worum es geht. Der von den Symbolen Gänsefüßchen nimmt, Brot und Wein isst und gar nicht weiß, worum es geht. Und jetzt gibt es Brüder, die sagen, ja, wir müssen die Leute erst prüfen. Wir müssen jeden Einzelnen prüfen, ob er denn wirklich teilnehmen darf. Und da sind wir ja bei den Teilnahmevoraussetzungen. Kann ich denn jemanden prüfen? Paulus sagt in 1. Korinther 11, ein Mensch prüfe sich aber selber. Warum prüfe er sich selber? Denn wenn er ohne Unterscheidungsvermögen von diesen Brot und Wein nimmt, kann er sich ein Urteil essen und trinken, sagt Paulus. Also die Selbstprüfung ist gefragt. Und jetzt kommt das Wort Würdigkeit vor in 1. Korinther 11. So waren etliche nicht würdig. Warum waren sie denn nicht würdig? Ich kann mich erinnern, vor Jahren hat hier an dieser Stelle Manfred Mössinger gesagt, ich bin auch nicht würdig, wenn er mich nicht würdig macht. Also die Würdigkeit liegt nicht in meiner Fähigkeit oder in meinem Wesen, sondern sie liegt wo ganz anders. Paulus nennt zwei Dinge. Er prangert die äußeren Umstände an, also würdig ist, wenn der Ablauf vernünftig stattfindet. Nur einfach hierher zu kommen, um zu essen und zu trinken, das ist nicht würdig. Das Abendmahl oder das Herrenmahl oder das Gedächtnismahl ist kein Ort, um zu essen und zu trinken. Hier passiert mehr. Also wer deswegen herkommt, der wäre unwürdig. Und zweiter Punkt, der liegt im Bezug des Blutes. Wenn du erfasst hast, was die Bedeutung des Blutes des Christus ist, wenn du weißt, wie wir gelesen haben, dass er für die Vergebung der Verfehlungen oder Sünden gestorben ist, dass er alle meine Sünden auf sich genommen hat, wenn ich also mein Leben dem Herrn Jesus übergeben habe und in Anspruch genommen habe, dass sein Blut mich gereinigt hat, dann bin ich auch würdig, daran teilzunehmen. Wer das nicht verstanden hat, der sollte auch nicht daran teilnehmen. Wer überhaupt nichts verstanden hat, aber trotzdem teilnimmt, beschädigt den Leib nicht. Er weiß ja gar nicht, worum es geht. Und deswegen musst du keine Angst haben als Teilnehmer am Abendmahl, dass vielleicht einer in der Gruppe heute Abend ist, der in Gänsefüßchen unwürdig wäre, weil er überhaupt nicht weiß, worum es geht. Noch ein Vergleich zum Schluss. Wenn das Brot durchgereicht wird oder der Wein, ich vergleiche es gern so, und kommt zu dem Glaubenden, zu dem, der weiß, worum es geht, da geht es auf dieser Höhe, geistlicherweise, auf dieser Höhe vorbei. Wenn jetzt neben mir einer sitzt, der überhaupt nicht weiß, worum es geht, ich kann das nicht beurteilen und ich kann ihn auch nicht prüfen und soll ihn auch nicht prüfen. Aber da sitzt einer, der eigentlich nicht teilnehmen sollte, nimmt es doch. Da geht für mich das Brot nach unten und an ihm vorbei und erst wieder nach oben, wenn der Nächste kommt, der dazugehört. Also so erkläre ich mir das. Du kannst das auch gerne anders sehen. Weil wenn das nicht so wäre, müssten wir wirklich jeden Einzelnen prüfen, was wir doch aber gar nicht können, sondern der Einzelne hat für sich ganz persönlich die Verantwortung, ob er teilnimmt oder nicht. Also würdiger Rahmen und Übergabe an den Herrn Jesus und sein Blut für mich in Anspruch genommen zu haben, sind die einzigen Voraussetzungen dafür, die ich im Wort erkennen kann. Es sei denn, hier sitzt jemand, der in Ehebruch lebt, der ein Betrüger ist, der ein Homosexueller ist, der am Tisch der Dämonen sitzt, der sich mit mystischen Kulten beschäftigt. Der wäre auch unwürdig, aber ich kann es nicht beurteilen, das kannst du nur selbst. Jeder Einzelne für sich. Ich schließe mit den Worten aus Hebräer 10, 22 und 23, wo es heißt, so lasst uns herzukommen mit wahrhaftigem Herzen, in voll Gewissheit oder völlig getragen sein des Glaubens, die Herzen besprengt, weg von bösem Gewissen und den Leib gebadet in reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Erwartung ohne Wanken festhalten, denn treu ist der Verheißende. Amen.